Hallo, mein Name ist Mareike und ich berichte hier aus meinem Leben nach Burnout und mit Depression. Und weil es in diesem, in meinem Leben, in meinen Gedanken und Gefühlen manchmal wenig Struktur gibt, heißt der Podcast von A wie Katze bis Z wie Depression. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und damit auch zu einer neuen Staffel. Schön, dass du da bist. Für mich gibt es eine riesen Änderung zum letzten Jahr und zwar, ich versuche so wenig Stichpunkte für eine Folge zu verwenden wie möglich. Denn im letzten Jahr habe ich auch Stichpunkte verwendet, die aber ziemlich ausformuliert, dass es fast schon eine geschriebene Rede war, so eine Art Drehbuch und ich das fast abgelesen habe. Und jetzt werde ich versuchen, ein bisschen freier zu reden. Und meine innere Kritikerin schreit mich gerade an, dass ich das nicht hinbekommen werde, dass ich zu viel reden werde, dass ich so viel reden werde, dass mir keiner mehr folgen kann, dass mich Menschen missverstehen, etc. Ich atme ein und ich atme aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich wollte mich als erstes nochmal vorstellen, weil es doch schon länger her ist, dass ich eine reguläre Folge aufgenommen habe. Mein Name ist Mareike und ich hatte vor über 4 Jahren, im Oktober 2020, einen Burnout-bedingten Zusammenbruch. Wie der aussah, wie der sich angefühlt hat, das kannst du dir gerne in der ersten Folge anhören. Meine Depressionen begleiten mich vermutlich schon seit meinem Teenageralter und auch seitdem begleitet mich meine Essstörung. Das ist eine Binge-Eating-Disorder und ich bin jetzt Anfang, Mitte 40. Ja, und mit Anfang, Mitte 40 ist bei mir auch gerade die Perimenopause sehr aktiv. Was ist die Perimenopause? Das ist die Phase, bevor es zur wirklichen Menopause kommt oder wie meine Frauenärztin es formulierte, wenn die Eierstöcke verrückt spielen. Klingt lustig, ist es aber nicht wirklich. Warum ich das hier teile? Weil ich es als völlig normal erachte, weil jede Frau durch diesen Prozess durchgeht, manche weniger, manche mehr, so wie auch bei Periodenschmerzen. Manche Frauen haben es, manche Frauen haben es weniger. Und bei mir ist die Perimenopause jetzt schon aktiv und auch sehr aktiv. Und zwar so aktiv, dass ich auch wütend werde. Wütend auf meinen Körper und weil ich Wut schlecht fühlen kann, dann eher so eine Gelähmtheit, so eine, ja, wie so eine Art Depression fühlt sich das an. Denn mein Körper reagiert damit, dass er letztes Jahr im Sommer anfing, so müde zu sein. Ich hatte Schlafstörungen und in meinem Kopf fühlte sich das auch wie eine Müdigkeit an, also wie eine körperliche Müdigkeit und dann aber auch noch wie so eine Art Watte im Kopf. Nebel nennen das auch, glaube ich, manche. Also, dass ich absolute Konzentrationsschwierigkeiten hatte. Ich war dann bei der Frauenärztin, die hat mir so ein pflanzliches Mittel gegeben. Hey, hat super funktioniert. Dann fing es aber auch an, dass ich gemerkt habe, ich schwitze mehr. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen dann auch nachts wahnsinnige Schweißausbrüche. Wieder diese Müdigkeit. Ich bin nachts wieder aufgewacht. Wieder dieses Watte im Kopf. Und ich dachte, toll. Dann auch unregelmäßige Periode. Also war ich wieder bei der Frauenärztin und jetzt probieren wir wieder ein neues Medikament aus, wo ich aber merke, was schon wirkt, ist, dass ich nachts keine Hitzewallungen mehr habe. Also diese Schweißausbrüche weniger sind und auch am Tag weniger Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich so zugenommen habe oder mit dem Antidepressiva. Aber es wird besser. Und dazu versuche ich immer noch, mein Leben zu finden. Und ja, das dauert. Auch wenn der Burnout schon über 4 Jahre her ist, merke ich immer noch, dass ich schnell in diesen Rennmodus, so nenne ich es, komme, dass ich denke, ich muss das, ich muss jenes, ich muss dieses, ich muss irgendein Leben leben, was andere sagen, ist gut. Ich immer noch nicht weiß, was ist eigentlich mein Leben, was will ich. Es kommt immer mehr, aber es dauert. Und wenn ich ehrlich bin, sehe ich das als absoluten Erfolg an, dass ich mir zugestehe, dass es dauern darf. Und nun wollte ich euch berichten, wie es mir in den letzten Wochen seit meinem kleinen Lebenszeichen und vor allem, wie es mir im letzten Jahr gegangen ist. Bevor ich das tue, möchte ich meinen kleinen und immer wiederkehrenden Hinweis und meine Triggerwarnung loswerden. Ich bin keine medizinische oder psychologische Fachkraft. Ich berichte hier in meinem Podcast von meinen ganz eigenen Erfahrungen, Gedanken und Erlebnissen als Betroffene eines Burnouts und auch von Depressionen und einer Essstörung namens Binge Eating Disorder. Vielleicht fühlst du dich derzeit emotional nicht stabil genug für diese Themen und oder du befürchtest, dass das Themen sind, die dich triggern könnten, dann pass bitte auf dich auf. Wenn es dir gerade wirklich nicht gut geht und du das Gefühl hast, nicht mehr weiter zu wissen, dann ruf die Nummer des Sorgentelefons an. Diese Nummern sind entweder 0800 3x die 1 0 3x die 1 oder die 0800 3x die 1 0 dreimal die 2. Diese Info findest du auch nochmal in den Shownotes. Du kannst da jederzeit kostenfrei und anonym anrufen. Und denk dran, es ist ein Zeichen von wirklich größter Stärke, nach Hilfe zu fragen. Und du bist nicht allein und du musst da nicht alleine durch. Was ist nun passiert in den letzten Wochen seit meinem Lebenszeichen? Ich habe eine neue Mitbewohnerin, eine kleine Katze namens Nelly. Das hatte ich eigentlich nicht vor, also ich habe mir gesagt, ich gebe mir ein Jahr, bevor ich aktiv nach einem Tier suche, was ein neues Zuhause braucht. Und vor 2 Wochen wurde ich dann von meiner Tierärztin bzw. von Lolas Tierärztin kontaktiert, dass eine kleine Katze namens Nelly dringend ein neues Zuhause braucht. Ich habe sie kennengelernt, ich habe die Familie kennengelernt, die waren dazu bereit und nun ist Nelly seit einer Woche bei mir. Eine kleine, süße Katze und so völlig anders als Lola und bringt, ja, nochmal die verschüttete Trauer hoch, denn anscheinend habe ich da doch wieder versucht, einiges zu verdrängen, um es nicht fühlen zu müssen, weil es schmerzt tierisch. Es schmerzt richtig arg und ja, wahrscheinlich dauert es ein Jahr. Und wenn ich dran denke, dass ich die Trauer um Lola schon so verdrängt habe, denke ich, da ist noch viel drin an Trauer um meinen Vater. Und das wird dann wahrscheinlich nacheinander kommen. Wir werden sehen. Ja, habe ich ja schon berichtet, ich bin in der Perimenopause. Das heißt, in den letzten Wochen haben mich meine Hormone auch sehr beschäftigt. Das war dann irgendwie so ein Kampf zwischen Hormonen, Depressionen und meiner Antreiberin, die ständig da ist und meint, ich sei nur zu faul. Zum Beispiel auch zum CrossFit zu gehen, denn ich habe mit CrossFit wieder begonnen. Sehr euphorisch, habe mich richtig gefreut, hat richtig Spaß gemacht und dann kickten diese Hormone ein und ich war einfach nicht in der Lage, auch noch Sport zu machen. Also diesmal hat dann auch wieder die Kraft gereicht für Arbeiten, Essen und Schlafen und vielleicht sogar ein bisschen Lesen, aber sonst halt nicht. Und die Antreiberin meinte dann nur, ach, du bist zu faul und das stresst einen so dermaßen. Dieses innere Gefühl von Unzulänglichkeit, das nimmt mir eigentlich noch mehr Energie. Es ist ein Teufelskreis. Und ich merke aber auch oder versuche mir immer zu sagen, ich brauche die Antreiberin nicht in diesem Maße. Also ich versuche sie dann, wie meine Therapeutenperson sagt, sie mal in Urlaub zu schicken, zu sagen, mach mal Pause, geh mal spielen, weil ich weiß gerade, was den Sport angeht, ich sie da nicht brauche. Wenn ich die Kraft habe, dann gehe ich auch einfach, weil ich CrossFit wahnsinnig gerne mache und sogar letztes Jahr so ein bisschen, ich sage ein bisschen, wirklich nur ein bisschen, die Lust zum Laufen gehen entdeckt habe. Es wird kein Marathon in meinem Leben mehr geben, aber vielleicht einen kleinen Lauf. Wir werden sehen. Ja, und beruflich macht mir diese Antreiberin dann auch ganz schön Stress, weil diese hormonelle Umstellung, die mich dann so müde werden lässt, sich natürlich auch auf meine Arbeitsleistung auswirkt und meine Antreiberin mich da halt auch aktiv dann sagt, du bist einfach nur faul, du kriegst es einfach nicht hin, weil du es einfach nicht kannst, weil du zu faul bist, du musst dich mehr stressen oder sie stresst mich eigentlich damit. Und das bringt mich eigentlich auch zum letzten Jahr, denn da war die Antreiberin wirklich sehr aktiv. Da war die ständige Angst, nicht genug leisten zu können, nicht genug zu leisten und wahrscheinlich ist es auch so. Wahrscheinlich kann ich nicht mehr so viel leisten, wie ich vor dem Burnout geleistet habe. Wäre ja auch Quatsch, weil dann würde ich ja wieder da reinrennen. Und dennoch bin ich halt immer noch auf der Suche nach diesem, in Anführungsstrichen, normal. Was ist denn normal, was man leisten kann? Und diese Fragestellungen sind echt anstrengend. Und die Antreiberin sagt halt, was ich leiste, ist nicht normal. Ich müsste mehr leisten können. Es war halt wirklich im letzten Jahr, dass dieser neue Job für mich eine immerwährende Fragestellung war, leiste ich genug oder bin ich einfach nur zu faul, wenn ich nicht mehr leisten kann? Es gab diese alten Wunden aus meinem alten Job, aus dieser toxischen Umgebung, die ja auch zu dem Burnout geführt haben, die wieder aufgebrochen sind, diese alten Wunden, beziehungsweise eigentlich eher, ich konnte sie heilen. Und das war echt anstrengend. Ich glaube, darüber habe ich auch eine Folge gemacht, ein bisschen was darüber erzählt. Ja, und letztes Jahr habe ich vorübergehend den Job für 2 Menschen gemacht. Das wusste ich, bevor ich die Stelle angetreten habe. Und nein, ich habe nicht den Job von 2 Leuten gemacht. Ich konnte das gar nicht leisten, sondern ich konnte nur das Notwendigste leisten. Und somit blieb auch einiges, wirklich einiges liegen. Und ich bin auch froh, dass ich gezeigt habe, nein, es gibt Stellen oder es, nein, anders formuliert. Es gibt Anforderungen im Jobleben, die können nur von 2 Personen gemacht werden. Und da bin ich auch sehr froh darüber, sonst gäbe es meine Kollegenperson nicht, für die ich sehr, sehr dankbar bin für diese Person. natürlich macht es mir Angst, dass da so viel liegen geblieben ist und so viel Neues ja auch wieder dazukommt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, jetzt kann ich wirklich beginnen. Ich kann mich in die Thematik auch wirklich einarbeiten und so Sicherheit gewinnen in diesem Job, mehr Routinen, die mir dann weniger Energie rauben und auch mehr Ruhe. Ja, ich bin in diesem Heilungsprozess letztes Jahr auch vielen Ängsten begegnet und da habe ich mit meiner Therapeutenperson darüber nachgedacht, beziehungsweise diese Person hat die Frage gestellt, was denn eigentlich die schlimmste Angst ist, die mich gerade so sehr umtreibt. Und wir sind dann letztes Jahr da reingegangen und da kam auch der Gedanke hoch, ob ich an diesem sogenannten Imposter-Syndrom leide, weil meine größte Angst war, die Situation eines Meetings und jemand entdeckt bzw. sagt, du kannst es ja gar nicht. Du bist ja gar nicht fähig dazu. Wie konnten wir so blind sein? Also ich weiß gar nicht, ob das das Imposter-Syndrom ist. Keine Ahnung. Aber ich habe gemerkt, meine größte Angst ist es wirklich, dass jeder sieht, ich kann eigentlich das alles nicht, was ich da eigentlich tun sollte und wofür ich bezahlt werde. Und diese Angst zu spüren und sie zu benennen, das war auch möglich durch meine Verhaltenstherapie, weil da ist immer noch das Thema, Gefühle zulassen, sie benennen, sie da sein lassen, sie nicht zu verdrängen. Und dann habe ich auch letztes Jahr mit Hilfe einer Meditation die Angst mal ausgehalten. Sie gespürt, wo ist sie eigentlich in meinem Körper, sie da sein, ihr wisst, was ich meine. Also sie war einfach da. Hab sie gespürt und das war wirklich hart, ja. Aber auf einmal hat die sich auch aufgelöst. Das heißt nicht, dass die jetzt für immer weg ist und mit einer Meditation und mit einmal Gefühle fühlen, mit einmal Angst spüren, ist nun alles weg. Aber es war erleichternd und es hat mir vor allem gezeigt, ich habe ja überlebt. Ich kann Gefühle fühlen und ich kann dieses Unangenehme durchhalten. So blöd sich das anhört, aber ich kann es überleben. Und es bedarf bestimmt noch weiterer Übungen, diese Gefühle da sein zu lassen und sie zu integrieren und sie zu sehen und sie vor allem zu benennen. Und das ist Übungssache, aber ich habe die Erinnerung, ich kann das. Und da fällt mir auch ein, ich hatte einen Vorsatz, also was heißt, es war kein Vorsatz, sondern das war irgendwie eher so ein, wie sagt man denn, eher vielleicht ein Wunsch. Und das war für das vergangene Jahr, das hatte ich Anfang des vergangenen Jahres hingeschrieben, Angst in Liebe umwandeln. Hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, ein bisschen spirituell, heißt für mich aber einfach, nicht einfach, einfach bestimmt nicht. Also heißt für mich, diese Angst, die ich spüre, in ein gewisses Vertrauen zu kommen, die Angst da sein zu lassen, aber auch das Vertrauen zu haben, ich kann das. Es gab Situationen, die hast du auch gemeistert mit dieser Angst und die sind gut ausgegangen, um zu zeigen, es ist okay, aber vielleicht braucht die Angst gar nicht so groß sein. Angst da sein zu lassen, das habe ich begonnen, wird weiter so gehen und wird mich auch dieses Jahr noch begleiten, bestimmt. Was war noch? Ja, in der Verhaltenstherapie hatte ich ja schon angesprochen. Da ging es ja auch um mein Essverhalten, gerade durch meine Binge-Eating-Disorder. Es gibt keine klassischen Essanfälle, also so Fressanfälle mehr, aber es ist immer noch nicht wirklich gesund, würde ich sagen. Also ich heile da weiter, so sollte ich es vielleicht sagen. Gerade wie ich es mit der Angst gesagt habe, mit einmal Meditation ist es auch nicht getan. Also mit einmal eine Woche regelmäßig gegessen haben und keine Essanfälle ist es jetzt auch nicht getan. Ich kann aber als Erfolg sehen, dass ich meine Auslöser immer mehr benennen kann. Und das ist unregelmäßig Essen, es sind zu lange Essenspausen, es ist auch dieses Gefühl von Angst, das Gefühl, meine Erwartungen an mich selber nicht erfüllt zu haben. Oft war es so, wenn ich mir vorgenommen habe, am Abend Sport zu machen oder am Abend noch ein Buch zu lesen oder okay, ein ganzes Buch, aber im Buch zu lesen und es dann nicht geschafft habe, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte, dann habe ich oft gegessen, um diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen. Und jetzt denke ich öfter dran, was meine Therapeutenperson in der Verhaltenstherapie auch immer gemeint hat. Welches Bedürfnis steht dahinter? Welches Bedürfnis ist nicht erfüllt? Und es ist oftmals schwer zu benennen und schwer, also für mich persönlich, schwer dann zu sagen, welches Bedürfnis das dann ist. Aber in der Reflexion, das mache ich dann oft am nächsten Tag, dass ich das sehe, auf einmal hat sich da was gedreht, weil ich dann gemerkt habe, oh, auf einmal habe ich einen Massagetermin ausgemacht. Oder auf einmal habe ich eine Freundin angerufen und gefragt, kann ich vorbeikommen und reden? Und auf keinen Fall sage ich jetzt, oh, das ging alles so automatisch und es ging alles so leicht. Auf gar keinen Fall. Ich habe immer noch Momente, in denen ich zu viel esse. Ich habe immer noch Momente, in denen ich irgendeine Serie schaue, die mein Hirn betäubt und ich esse. Was aufgehört hat, sind diese immensen Fressanfälle mit Unmengen an Essen. Jetzt ist es eher der Teller zu viel. Und ich versuche das jetzt als Erfolg zu sehen und mich nicht gleich wieder fertig zu machen. Aber du könntest doch, wenn du nur wolltest. Was ist sonst noch passiert? Ich habe in meinen Notizen den Spätherbst stehen. Im Spätherbst, im Job und auch in meinem Ehrenamt, naja, da habe ich für mich so eine Art Meilenstein erreicht, weil das waren Momente, auf die ich mich stark vorbereitet habe, vor denen ich auch nervös war, auch wahrscheinlich Ängste hatte und vor allem Ängste zu versagen und nicht zu reichen. Und anstatt, dass ich mir gesagt habe, das bringe ich jetzt irgendwie hinter mich und danach bin ich einfach erleichtert, dass es rum ist, habe ich bewusst und vielleicht nennt man das auch achtsam versucht, die Erfahrung in mir zu integrieren. Vor allem danach, damit ich wieder darauf zurückgreifen kann, dass ich sage, das hast du geschafft und zwar gut. Du hast Feedback bekommen, dass es gut war. Dein Gefühl war gut. Du hast dich gut gefühlt. Dass ich darauf zurückgreifen kann für nächste Erlebnisse oder nächste Ereignisse in dieser Art und dass ich mir dieses Vertrauen zurückholen kann. Und deswegen, ich hatte ja vorhin von diesem Vorsatz oder von diesem Wunsch für das letzte Jahr gesprochen und für dieses Jahr habe ich mir in mein Tagebuch oder ich glaube neudeutsch nennt man es jetzt Journal geschrieben, den Satz, ich möchte Ruhe aus Vertrauen fühlen. Dass ich also letztes Jahr war es Angst, den Vertrauen umwandeln und jetzt habe ich dieses Vertrauen oder nein, andersrum. Und jetzt habe ich diese Ruhe entwickelt aus dem Vertrauen. Ich bin gespannt. Wir werden nächstes Jahr sehen. Ja, und ich hatte jetzt gerade vom Spätherbst gesprochen und in diesem Spätherbst ist dann später, es war eher schon Winter, Ende November, was passiert, was mich sehr mitgenommen hat. Lolas Tod, meine kleine Katze, meine kleine geliebte Katze, meine Partnerin von über 14 Jahren. Und es ging alles schneller, als ich erwartet habe, ob das jetzt wirklich schneller ging, weil sie war nun mal 19 Jahre alt, aber schneller in dem Sinne, dass ich 2,5 Wochen vorher noch mit ihr im Garten gespielt habe, also so einen kleinen Grashalm, den sie gejagt hat. Aber dann 2 Wochen später hat sie kaum noch gegessen, sie hatte dann auch Verstopfung, dann hat sie wieder mehr gegessen, dann hat sie wieder nichts gegessen. Und an einem Nachmittagabend, in dem wir 4 Stunden in der Tierklinik waren, da ihre anderen Ärztinnen geschlossen hatten, da hat sich herausgestellt, dass ihre Blutwerte miserabel sind und am nächsten Tag sind wir in eine Praxis, in der Lola schon öfter war, ein Spezialistin für ihren Herzultraschall. Und da hat sich herausgestellt, dass die Blutwerte, die in der Tierklinik festgestellt wurden, lebensbedrohlich sind, die Tierklinik aber auch keine Medikamente gegeben hat, die sie geben sollte. Mich auch ein bisschen wütend gemacht, aber der große Schock war dann, im Ultraschall ist es Krebs. Ja. Die Medikamente haben auch zuerst angeschlagen, also ihr ging es besser, sie hat auch gegessen, sie war wieder fröhlicher, sie hat gekämpft und 4 Tage später hat sie wieder nichts gegessen. Und dann kam ein Freitag, Ende November und ihr ging es stündlich schlechter und zu Mittag dachte ich dann, ich bringe sie zu ihrer Ärztin und sie hat sich da aber nochmal richtig gegen gewehrt und wollte anscheinend noch ein paar Stunden, sie hat dann auch wieder gegessen und wir lagen dann den ganzen Nachmittag über dem Bett. Und nachts ging es ihr dann wirklich immer, immer schlechter. Sie hat jegliche Nahrung verweigert. Zum Trinken habe ich sie dann getragen. Sie konnte kaum noch laufen. Und ich habe auch gemerkt, sie putzt sich gar nicht mehr. Puh, tut mir leid, du jetzt da ein bisschen mir die Stimme versagt. Ja, sie lag ganz nah bei mir unter der Decke und sie konnte kaum noch aufstehen. Und dann am Morgen habe ich sie wieder zum Wassernapf getragen. Und sie hat nichts mehr getrunken und sie wollte auch nicht mehr laufen und ich wusste dann, okay, jetzt ist es soweit. Und das war dann eigentlich auch ein kleines Wunder, weil ihre Ärztin hatte Notdienst und das kommt eigentlich nur vielleicht 2-mal im Jahr vor. Und das Team war so toll. Die haben uns nicht nur den physischen Raum gegeben, sondern auch den mentalen Raum, entschuldigt, und auch die Zeit gegeben. Und ich habe sie dann im Arm gehalten, bis die Narkose gewirkt hat, ja, und bis dann die finale Spritze kam. Lolas Körper ist dann dort geblieben. Der Bestatter hat sie dann abgeholt. Und als ich dann zu Hause war, ich musste irgendwie erstmal in Aktion sein, als müsste ich jetzt, ich kann das gerne beschreiben, als müsste ich was aufräumen. Also ich habe von ihr Sachen weggeräumt, ich habe auch schon Dinge weggeschmissen, ich habe das auch nicht bereut, dass ich die weggeschmissen habe. Ich habe einfach Dinge aus meinem Blickwinkel weg. Ich habe das Bett abgezogen, konnte die Bettwäsche komischerweise lange nicht waschen, weil es so das Letzte war, was Lola berührt hat. Und ich habe dann, nachdem ich alles weggeräumt habe, geduscht, habe mich in mein Bett gelegt und ich habe dann erstmal nur geweint. Dann war ich dann auch irgendwie völlig leer und es war so unendlich still in dieser Wohnung. Ja, und dann hat mich aber auch die Arbeit gefordert. Ich wusste, ich muss jetzt leisten und ich hatte aber auch wirklich keine Energie. Ich hatte keine Kraft zu trauern. Ich wusste, ich habe jetzt nur noch Energie, um in der Arbeit zu funktionieren. Und dann bin ich halt weitergelaufen. Und klar, es gab Momente, da ging es gar nicht anders, dass die Trauer richtig rausgebrochen. Ich habe dann über sie geschrieben, ich habe geweint und ich habe sie so schrecklich immer noch. Ich vermisse sie so wahnsinnig. Das tut richtig, richtig weh. Und ich hatte dann eine Dienstreise, die mich ein bisschen weiter weg von meinem Zuhause geführt hat. Und als ich dann nach Hause kam, oh, das war richtig schlimm. Weil irgendwie war jetzt die Arbeit für dieses Jahr getan. Und dann kam ich noch in eine Wohnung, die völlig leer war. Also da, puh, das war hart. Und jetzt, also ich vermisse sie immer noch schrecklich, jeden Tag. Und vor ein paar Tagen ist es dann auch nochmal ausgebrochen, als ich bei den ersten Sonnenstrahlen im Garten war und ich habe im Garten so ein paar Frühblüher gepflanzt im Herbst. Und dann wollte ich mal schauen, wie sieht es denn da aus? Kommt da schon was Kleines Grünes raus? Und ich knie mich da in das Beet und instant in dem Moment habe ich gemerkt, jetzt kommt die Lola. Weil normalerweise bei den ersten Sonnenstrahlen im Frühling lag sie schon draußen. Da war sie wirklich, ach, das war ein großer Fan davon. Und sobald ich mich irgendwo hingekniet habe im Garten, kam sie und hat geschaut und war ganz neugierig, was ich da mache. Und da hat es mich auch nochmal, ey, voll erwischt. Und da wurde mir erstmal richtig klar, dass diese kleine, also mir war vorher schon klar, dass ich diese kleine Katze wahnsinnig liebe und dass ich bei ihr gemerkt habe, was bedingungslose Liebe eigentlich, wie sich das anfühlt, das für jemanden zu spüren, weil sie musste ja nichts tun. Wir hatten nie Streit, wir hatten keine alten Verletzungen, keine Traumata, keine irgendwas. Irgendjemand musste irgendjemand verzeihen, sondern es war einfach nur Liebe. Und da wurde mir aber in diesem Moment im Garten klar, dass diese kleine Katze mich genauso geliebt hat. Und ich habe gemerkt, das konnte ich vorher gar nicht annehmen. Und eigentlich dachte ich, ob ich nochmal die Kraft für ein Tier habe, ich weiß es nicht oder ich wusste es nicht. Jetzt ist Nelly da und Nelly zeigt mir auch einiges und vielleicht ist das gerade Nellys Aufgabe für mich, wenn ich es jetzt spirituell sehe und das ist okay. Und damit bin ich eigentlich schon bei diesem Jahr. Das hatte ich auch gut in Ruhe begonnen und dann kam der Tod meines Vaters und da rede ich vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr davon. Aber für die nächste Woche oder Wochen, bis ich mich wieder melde, möchte ich probieren. Ich möchte mich versuchen, in mehr Vertrauen, in mich mehr Vertrauen, meiner Antreiberin, die mir sagt, dass ich faul sei, mehr Pausen zu geben. Und das versuche ich jetzt Tag für Tag. Und das wünsche ich auch dir. Mehr Vertrauen in dich. Und denk dran, du bist genau so, wie du bist. Genau richtig. Und absolut genug. Falls du jetzt Fragen hast, Anmerkungen, Kritik, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, schreib mir gerne an avikatze@avikatze.de. Bei Instagram findest du mich nun auch unter avikatze. Und wenn dir die Folge bzw. auch der ganze Podcast gefällt, hinterlasse gerne eine Bewertung. Dann wird er vielleicht nämlich auch anderen vorgeschlagen. Und aktiviere die Glocke, damit wirst du dann benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Und dann sage ich, danke, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Bis zum nächsten Mal. Deine Mareike.